Sie hören eine Reportage von Erwin Dettling.
Sowan Tho, der Tempelwächter, lehnt singend an einem Pfeiler des 800 Meter langen Säulengangs von Angkor Wat, der größten Pagode der versunkenen Khmer-Kultur. Sowan Thos romantische Weise verliert sich im Säulenkorridor mit den verschlungenen Flachreliefs, die jahrhundertelang Hitze und Feuchtigkeit und die Zerstörungswut der Roten Khmer überstanden haben. Diese in Sandstein gemeißelte Wandzeitung dokumentiert die Tiefe des Angkor-Reiches, die Einflüsse des Buddhismus und des Hinduismus, von Shiva und Vishnu aus Indien und der mächtigen Könige der Khmer. Die Reliefs sind Tagebuch und Fenster in eine ferne Zeit mit Szenen aus dem Alltag, mit Schlachten, Himmelstänzerinnen und Kurtisanen des Apsaras. Sowan Tho, der Tempelwächter, holt mich abrupt in die Gegenwart zurück. Er zeigt mir Maschinengewehreinschüsse am Westportal des Tempels, welche die blutrünstigen Roten Khmer als Hinterlassenschaft ihrer Barbarei in den 70er Jahren in Angkor hinterließen. Der Weg von Angkor, der größten zusammenhängenden Tempelanlage der Erde, in die Gegenwart führt übers Wasser, von der Stadt Siem Reap auf den See Tonle Sap, der Seele Kambodschas, hinein in den gleichnamigen Fluss nach Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodscha. Die fünfstündige Fahrt im Schnellboot führt vorbei an schwimmenden Dörfern, an Fischern, die mit Bambusreusen, Kugel- und Blattfische, Hechte und Aale in die schmalen Kähne ziehen, Fadenfische, Elritzen, Heringe, Karpfen, Rochen, Haie und Welse. Das Schnellboot, ausgerüstet mit Klimaanlage und Video, gleitet über Flussblumen vorbei an Reisfeldern, an Menschen, die sich auf schmalen Holzschiffen mit gekreuzten Rudern auf dem mächtigen Fluss bewegen. Über uns die wechselnden Wolkengebilde, überall die Feuchtigkeit der Tropen. Kurz vor unserer Ankunft in Phnom Penh gleitet das Schnellboot an den Elendsvierteln der Vorstadt vorbei, an ersten Pagoden. In der Ferne kommt der Sisowat Khe ins Bild, mit westlichen Straßencafés. Dann fährt der lange Stahlkahn in den Hafen der Hauptstadt ein. Die Geräusche hunderttausender Mopeds, Rad- und Triciclofahrer prägen das Ambiente von Phnom Penh. Doch auch hier fällt auf, dass die Stadt, wo sich der Tonle Sap-Fluss und der weite Mekong kreuzen, von der Macht des Wassers lebt. Wasser ist der große Reichtum von Kambodscha. Wasser ist die Grundlage für Nahrung, Bewässerung, Energie und Transport. Der Mekong, der Tonle Sap und der Basak-Fluss überschwemmen in den Monaten des Monsuns große Teile von Kambodscha und bewässern die ausgedehnten Reiskulturen. Lieven Gernick von der Mekong River Commission unterstreicht die Bedeutung der Wasserkraft für Kambodscha.
It has a huge potential. It is deep, it is wide, it does not show any sharp bends, and it should be used.
Das Potenzial des Mekong ist riesig. Der Fluss ist tief, breit und er hat keine engen Kurven. Er müsste noch mehr als bisher für Transportzwecke genutzt werden. Es scheint, dass Straßen bevorzugt werden, so wie das auch in Europa zu beobachten ist. Ein Land wie zum Beispiel Holland zeigt, dass es auch anders geht. Dort werden 60% der Güter auf dem Wasser transportiert. Man sollte auch hier die Flüsse als Transportwege mehr fördern und dabei die Umwelt nicht vergessen. Flusstransporte sind günstig, sicher und umweltfreundlich.
Bei der Mekong River Commission handelt es sich um eine Organisation, der Kambodscha, Laos, Vietnam und Thailand angehören. Die vier Anrainerstaaten des weiträumigen Flusssystems wollen die Wasserwege umweltschonend bewirtschaften und verwalten und Konflikte verhindern. Soeben hat die Kommission einen hydrographischen Atlas veröffentlicht. Finnische Experten haben den Mekong von seiner Mündung in Vietnam bis nach Kambodscha vermessen und damit einen Beitrag für die sichere Navigation auch für größere Frachter geleistet. Bis auf Weiteres wird es kein Gedränge auf dem Mekong-Fluss geben. Bevor Kambodscha Güter transportieren kann, muss es zuerst welche produzieren. Sowohl in der Hauptstadt wie auch in ländlichen Gebieten ist sichtbar, dass sich das Land von der Zerstörung der vergangenen 40 Jahre noch nicht erholt hat. Der Lichterglanz am Monibong Boulevard, der Hauptgeschäftsstraße von Phnom Penh, täuscht. Viele der zahllosen Nebenstraßen des weiten Boulevards sind stinkende Kloaken, wo einem schreiende Armut entgegenschlägt. Kambodscha hat eine turbulente Vergangenheit. Als ehemaliges Protektorat der Franzosen wurde das Land in den 60er Jahren zu einem Nebenschauplatz des Vietnamkrieges. Die USA bombardierten Stellungen der kommunistischen Vietcong auf kambodschanischem Boden entlang des Ho Chi Minh-Pfades. Unter der Schreckensherrschaft der Roten Khmer, angeführt von Pol Pot, wurden zwischen 1975 bis 1979 Millionen unbescholtener Bürger ermordet, Häuser, Schulen, Spitäler, Fabriken, Laboratorien, Pagoden und Moscheen zerstört. Das Terrorregime von Pol Pot stützte sich auf eine halluzinatorische Ideologie einer bedürfnislosen Agrargesellschaft, gelenkt von Angkar, der Führung der Roten Khmer. Der Film The Killing Fields vermittelt das Grauen jener Jahre.
Niemandem kann man trauen. Wir müssen sein wie der Ochse und dürfen keinen Gedanken haben, außer für die Partei. Keine Liebe, außer für Angkar. Menschen verhungern, aber wir dürfen keine Nahrungsmittel anbauen. Wir müssen die Genossenkinder ehren, deren Geist nicht von der Vergangenheit infiziert ist.
20 Jahre sind seit dem Massenmord verflossen. Die Vergangenheit bricht aber immer wieder hervor in den neuen Generationen, deren Väter und Mütter abgeschlachtet wurden. Chotona Chung ist einer jener Frauen, die den Massenmord von Pol Pot als 13-Jährige erlebt und ihren Vater verloren hat. Chutana glaubt, den Weg zu kennen, der in Kambodscha zur Versöhnung führen könnte.
20 Jahre nach dem Massenmord scheint niemand für die Verbrechen des Pol Pot-Terrors verantwortlich zu sein. Wir von unserer Generation möchten, dass sich die Verantwortlichen hinstellen und sagen, ja, wir haben diese schrecklichen Verbrechen angezettelt. Wenn ich einmal weiß, wer meinen Vater ermordet hat, komme ich vielleicht innerlich zur Ruhe und kann sogar vergeben.
Chutana Chung, Mutter von zwei kleinen Kindern, trägt die Widersprüche in sich, die sich in den vergangenen Jahrzehnten in Kambodscha aufgebaut haben. Sie studierte 5 Jahre lang auf einer technischen Hochschule in Sibirien, während ihr Land nach dem Ende des Pol Pot-Regimes in den 80er Jahren von den Vietnamesen besetzt war. Arbeit fand Chutana nach ihrem Studium in Kambodscha nicht. Jetzt hat sie sich mit ihrer Schwester zusammengetan und verschiedene Kleiderboutiquen in Phnom Penh eröffnet. Mao Thiel, ein 36 Jahre alter Führer der Killing Fields, begleitet mich zu einem rechteckigen Turm einer sogenannten Stupa. Darin werden hinter Glas tausende zertrümmerter Schädel aufbewahrt. Mao Thiel nimmt den einen oder anderen in die Hand, dreht und wendet ihn und erklärt, wie die Roten Khmer die Menschen umbrachten.
By a poison, by steel bar, by gun, deceived by axe, by the bamboo stick.
Die Schlechter setzten Elektroschocks ein und Gift. Andere wurden mit Eisenstangen und Äxten erschlagen, wieder andere wurden erschossen, wenn Munition da war. Vielen Leuten zertrümmerten die Roten Khmer die Schädel mit Bambusrohren und Hämmern. 20.000 Leute kamen hier um, auch 8 ausländische Journalisten.
Okay, you follow me, please.
Eine Frage zur schrecklichen Geschichte der letzten 20 Jahre wird wahrscheinlich noch lange unbeantwortet bleiben.
I don't understand the people Cambodia kill people Cambodia kill on people. Why? Crazy, I think so.
Ich verstehe nicht, wie Kambodschaner Kambodschaner töten. Es ist verrückt.
Kambodscha versucht, neue Strukturen im Staat aufzubauen. Bretton Sharoni, ein amerikanischer Anwalt, der in Phnom Penh praktiziert, beschreibt die schwierige Aufgabe.
Shakespeare once wrote that we should kill all the judges. Well, Pol Pot took those words to heart and he not only killed the judges, but he killed the lawyers, he killed the educators.
Shakespeare schrieb in einem seiner Stücke, tötet alle Richter. Pol Pot nahm Shakespeare beim Wort. Er tötete nicht nur die Richter, er tötete auch die Anwälte und Lehrer. In den vergangenen 20 Jahren haben Leute ein Rechtssystem aufgebaut, die für diese Aufgabe nicht genügend ausgebildet sind. Heute wird mit Gesetzen Recht gesprochen, die verschiedene Regierungen geschaffen haben. König Sihanouk, Luang Nol, die Vietnamesen, welche Kambodscha in den 80er Jahren als Besatzungsmacht regierten, und schließlich Normen aus den 90er Jahren, als die UNO als treibende Kraft in Kambodscha wirkte. Die Leute beschäftigen sich nach wie vor mit den Lasten der Roten Khmer, die nicht nur das Rechtssystem zerstörten, sondern auch fast alle Menschen, die ihm dienten.
Pol Pot ist tot. Er starb 1998, entmachtet im kambodschanischen Urwald. Er wurde von Gefolgsleuten wie ein toter Hund öffentlich verbrannt. Erledigt war er vorher, denn Friedensverhandlungen begannen bereits 1987. 5 Jahre später unterzeichneten die Bürgerkriegsparteien in Paris einen Friedensvertrag. 1992 begann die UNO mit 22.000 Soldaten und zivilem Personal unter der Bezeichnung UNTAC, den bisher kostspieligsten Einsatz, den die Weltgemeinschaft je lanciert hatte. Es ging darum, den brüchigen Verhandlungsfrieden zu erhalten und die Wahlen vorzubereiten, die 1993 unter verhältnismäßig fairen, friedlichen und freien Bedingungen stattfanden. Die Wahlen brachten jedoch dem Land nicht die erhoffte Stabilität. Nach einem Handstreich im Juli 1997 von Hun Sen, dem starken Mann von Kambodscha, rafften sich die Parteien nochmals auf und bildeten nach den Parlamentswahlen von 1998 eine Koalitionsregierung. Seither herrscht gespannte Ruhe im Land, das jetzt wieder ein Königreich ist. Der Ruf nach einem unabhängigen und von der UNO kontrollierten Kriegsverbrechertribunal wird immer lauter. Doch Premierminister Hun Sen ließ bei einem Auftritt vor der Vollversammlung der Weltorganisation im September durchblicken, dass daraus kaum etwas wird. Hun Sen ist gegebenenfalls bereit, sorgfältig ausgewählte Khmer-Kriegsverbrecher vor ein nationales Gericht zu stellen. Damit wollen sich weder Oppositionsparteien noch Menschenrechtsorganisationen zufrieden geben. Die Optionen für Kambodscha sind beschränkt. Die Aufarbeitung der Vergangenheit birgt erhebliche Risiken, wie Bretton Sharoni meint.
For somebody who has lived here for a number of years, and I think a lot of Cambodians would agree with this assessment, there are 3 fundamental aims that Cambodia is striving for today. Stability, democracy and justice.
Für jemanden, der hier einige Jahre gelebt hat, und das ist auch die Einschätzung vieler Kambodschaner, gibt es 3 Ziele, welche die Menschen hier erreichen wollen. Stabilität, Demokratie und Gerechtigkeit. Von den 3 Zielen muss die Stabilität an erster Stelle stehen.
But of the 3, justice is the most difficult to achieve. That's going to take the longest time.
Ohne Stabilität ist es unmöglich, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen. Die Gerechtigkeit ist von den 3 Zielen das Schwierigste. Es wird am meisten Zeit brauchen, den Rechtsstaat wiederherzustellen. Das wird nicht über Nacht geschehen. Es wird vermutlich keine vollumfängliche Gerechtigkeit für die Verbrechen der Roten Khmer geben. Nach vielen Gesprächen mit Kambodschanern glaube ich, dass ihnen die Stabilität wichtiger ist. Ich habe nie das Gefühl, dass sich die Menschen an den Roten Khmer rächen wollen. Sie hassen die Roten Khmer. Doch wichtiger ist, die Leute wollen ihr Leben leben, nicht mehr zurückschauen. Und sie wollen jetzt das Land aufbauen.
Chantol Cooks ist Leiter einer Schule mit 5000 Kindern, die in zwei Schichten unterrichtet werden. Er erzählt von den Nöten seiner Schule im Ang Nos-Distrikt der Kandal-Provinz, die 20 Kilometer im Süden der Hauptstadt liegt. Die Kinder brauchen Schulbücher, Schreibzeuge und Hefte. Die hufeisenförmig angeordneten Schulgebäude aus den 50er Jahren sind halb zerfallen. Es regnet durch die löchrigen Ziegeldächer, die Fenster sind morsch, die Bänke und Stühle fallen aus dem Leim. Kurz bevor das Schuljahr beginnt, sind Maler, Zimmerleute und Schreiner dabei, wenigstens zwei Gebäude zu renovieren und die Toiletten instand zu stellen. Wegen Geldmangel müssen Hunderte von Kindern am Boden der Schulräume oder draußen unter Bäumen sitzen, wenn der Unterricht beginnt. Dr. Rudi de Masur, Vertreter einer regierungsunabhängigen Hilfsorganisation, unterstützt das Schulprojekt mit Geld aus Belgien.
Myself and a Belgian colleague, Dr. Piet de May, we have analyzed our children. And our first examination, we have detected more than 50 cases of TBC.
Ich und ein belgischer Kollege haben die Schulkinder untersucht und mehr als 50 Fälle von Tuberkulose gefunden. Mehr als 600 Kinder mit Pilzerkrankungen, 200 wiesen Hautdepigmentierungen auf, 2 hatten Kinderlähmung und viele Kinder haben deformierte Arme und Beine. In dieser Region sind die Leute sehr arm. Die Kinder haben nichts, nicht einmal Essen am Mittag. Deshalb versuchen wir zu helfen und das Verständnis im Westen für uns und auch für die Arbeit vieler anderer regierungsunabhängigen Organisationen zu wecken.
Ein großes Problem sind die unterbezahlten Lehrer.
For the moment, the Ministry of Education have no more funding. Most of the teachers have not been paid for 2-3 months.
Zurzeit hat das Ministerium für Bildung keine Mittel mehr. Die meisten Lehrer haben in den vergangenen Monaten ihren Lohn nicht erhalten. Er beträgt für einen 10-Stunden-Tag mit 100 Kindern im Zimmer ungefähr $20 pro Monat. Hätten wir die Mittel, würden wir sofort 20, 30 oder gar 40 neue Lehrer für einen Budgetposten von $800 pro Monat anstellen. Aber daraus wird nichts, wegen des Geldmangels.
Auch bei der medizinischen Versorgung macht sich die Pol Pot-Vergangenheit bemerkbar. Es fehlen ganze Generationen von Fachkräften, wie Dr. Piet de May von der italienischen Hilfsorganisation Movimondo erklärt. Movimondo versorgt 130.000 Menschen medizinisch in der Battambang-Provinz.
Alle Leute, die jetzt arbeiten, sind irgendwie durch das Pol Pot-Regime gekommen und haben die richtige, also haben nie keine Schule gehabt für verschiedene Jahre. Also das ist ein Problem, das man schwierig lösen kann. Wenn man jetzt sieht, wie die Schule funktioniert, jetzt 20 Jahre nach Pol Pot, dann versteht man, dass das Educationssystem noch sehr, sehr schwach und sehr inkompetent ist. Wenn ich jetzt sage, es dauert noch 20 Jahre, dann weiß ich, dass es nicht so ist, weil es muss viel länger dauern.
Kambodscha ist ein weites Feld, wo Hilfsorganisationen experimentieren. Mit Geld aus dem Ausland wird zum Beispiel medizinische Hochtechnologie mitten im Elend eingesetzt. Dr. Piet de May versucht, diese Art von kostspieliger Hilfe einzuordnen in einem Land, wo die Behörden den Bürgern klar machen müssen, dass das Gemeinwesen nur funktioniert, wenn der Staat Einnahmen aus Steuern und Abgaben hat.
In diesem Land, wo die Regierung versucht, ein Cost Recovery, also ein Geld zu rekuperieren, damit man das wieder investieren kann in das gleiche System, damit man mehr Geld zur Verfügung hat, und deswegen eine bessere Qualität Versorgung geben kann. Wenn man jetzt Leute nebenan hat, die diese gleiche Versorgung oder eben bessere Versorgung gratis geben, dann wirkt man eigentlich gegen das System, das die Regierung versucht aufzubauen.
Keine Regierung und keine Hilfsorganisation wird in Kambodscha gleichzeitig allen dienen können. Die Abgründe werden bleiben. Der Nachholbedarf ist riesig. Doch wohin geht die Reise? Welche Weichen sind gestellt? Noch stehen im ganzen Land die Büffel in den weiten Reisfeldern und die bäuerliche Gesellschaft betreibt archaische Landwirtschaft. Gleichzeitig ist ein Glasfaserkabel von Vietnam bis an die Grenze von Thailand schon verlegt. In Kambodscha gibt es bereits jetzt mehr Handy-Telefonanschlüsse als fix installierte Linien. Michael Hayes, Herausgeber der Phnom Penh Post, bringt die Aussichten von Kambodscha auf einen Nenner.
Certainly, Cambodia is the poorest country in the region.
Gewiss ist Kambodscha das ärmste Land der Region und in mancher Hinsicht gibt es nur einen Weg. Es geht aufwärts. Das Land hat eine sehr einfache Wirtschaft und große infrastrukturelle Probleme. Wichtig ist aber, dass Kambodscha einigermaßen stabil ist, politisch, was für die wirtschaftliche Entwicklung von großem Nutzen ist.
Kambodscha ist im hohen Maße abhängig von Hilfe aus dem Ausland. Auf der letzten Geberkonferenz in Paris sind 1,3 Milliarden Dollar zusammengekommen. Die Mittel fließen jedoch nur, wenn die vorgegebenen Reformen in Staat und Gesellschaft vorankommen. Noch muss ein Teil der Roten Khmer demobilisiert und in eine verkleinerte Regierungsarmee integriert werden. Die ausländischen Geldgeber verlangen Umschichtungen zugunsten der Sozialausgaben im Staatsbudget, Administrativ- und Fiskalreformen und dass der Urwald nicht weiterhin unkontrolliert abgeholzt wird. Es wird Jahrzehnte dauern, bis Kambodscha wirtschaftlich auf eigene Füße zu stehen kommt. Michael Hayes von der Phnom Penh Post sieht zwei Eckpfeiler, die für die Wirtschaft des Landes immer bedeutender werden.
Well, the one area where there's been growth has been in garment factories. When I came here, there were
in der Textilbranche gibt es Wachstum. Als ich hier vor 8 Jahren ankam, gab es keine Textilfabriken. Jetzt gibt es mehr als 100. Das Problem ist, es gibt zu wenig ausgebildete Fachkräfte und der Markt für Textilien ist verhältnismäßig klein. Die andere Wachstumsbranche ist der Tourismus. Das Potenzial der Angkor-Tempel ist beträchtlich. Jetzt kommen rund 200.000 Touristen pro Jahr. Das ist nicht viel verglichen zum Beispiel mit Thailand, das pro Jahr 6 Millionen Touristen empfängt. Das Potenzial für Kambodscha liegt etwa bei 1 Million Besucher pro Jahr.
Tourismus und die Textilindustrie sollen Kambodscha also aus dem Morast helfen. Der Tourismusfachmann Pier Jungo lebt und arbeitet in Phnom Penh. Er glaubt an das touristische Potenzial von Kambodscha.
Mit diesen Prognosen und den jetzigen Ankunftszahlen können wir sagen, dass es ein richtiges Boomland sein wird in den nächsten Jahren.
Wie keine andere Industrie hängt der Tourismus von der politischen Stabilität eines Landes ab. Kambodscha musste denn auch massive Einbrüche im Geschäft mit den Fremden hinnehmen, als der amtierende Premierminister Hun Sen 1997 mit den Säbeln rasselte. Jetzt geht der Trend wieder aufwärts.
Aber heute sind wir sehr zufrieden mit den Ankunftszahlen. Wir sind jetzt schon bei den Ankunftszahlen von 1996 angekommen. Und haben noch den sehr ankunftsreichen Monat November vor uns. Wir haben Direktflüge nach Siem Reap, die ausgebaut werden mit Flügen nach Phuket und nach Sukhothai. Wir haben verschiedene Pläne des Ausbaus des Straßennetzes. Also es wird schon bald möglich sein, auf guten Straßen von Thailand nach Kambodscha einzureisen. Es wird auch an der Straße gearbeitet nach Vietnam. Also dieses Land wird schon bald also auch auf dem Straßenweg erreichbar sein.
Der Hotelier Rudolf Knuchel wartet in Siem Reap auf den großen Tourismusboom. Siem Reap ist der Ausgangspunkt für den Besuch der weitläufigen Tempelanlagen von Angkor. Knuchel betreibt in der Kleinstadt Siem Reap ein Restaurant und ein Geschäftszentrum mit Internet und E-Mail.
Kambodscha wurde durch diesen 30-jährigen Krieg praktisch total zerstört. Infrastrukturen, Basisinfrastrukturen wie Elektrizität, Wasser, Verbindungen, Kommunikationen, Hotels, Nachschub existieren nicht. Und alle diese touristischen Strukturen müssen von Grund auf neu gebaut, erstellt, organisiert, installiert werden. Leider, wie so oft, haben wir die Situation, dass das Land nicht nur ein Problem auf der touristischen Seite hat, sondern generell ein totaler Wiederaufbau des Landes stattfinden muss und die Gelder in solchen Fällen sehr oft eben nicht vorhanden sind.
Für einen ganz besonderen Wiederaufbau in Kambodscha setzt sich Brian Ching ein. Er ist Vorsteher der Fakultät für Tanztheater und Choreografie der Königlichen Universität der Schönen Künste in Phnom Penh. Jeden Tag proben Dutzende von Tänzerinnen, Tänzern, Choreografen und Musiker in einer großen Halle jene Bewegungen, das Muskelspiel am Körper und im Gesicht, spektakuläre Akrobatik, Sprünge in die Vergangenheit einer Kultur, die Pol Pot auszurotten versuchte. Es gelang ihm fast. Die Schreckensherrschaft überlebte kaum ein Dutzend der großen Meister des Khmer-Theaters. Alle anderen wurden von den Soldaten ermordet oder sie kamen in den Reisfeldern auf dem Land wegen Hunger und Krankheit ums Leben. Brian Cheng, selbst ehemaliger Tänzer, versucht zusammen mit den noch lebenden Pädagogen die alte Kunst des Khmer-Balletts an neue Generationen weiterzugeben. Weil es kaum schriftliche Zeugnisse der Khmer-Kultur gibt, ist das Tanztheater einer der wenigen direkten und authentischen Quellen, wie das Leben mit seinen Geschichten im Alltag vor 700-800 Jahren war. Brian Cheng erklärt, wie es gekommen ist, dass er noch am Leben ist.
Everybody in the Pol Pot time.
Alle waren in der Pol Pot-Zeit so hoffnungslos.
We cannot survive.
Wir glaubten nicht, dass es weitergeht.
Second by second,
wir lebten Sekunde auf Sekunde, Minute auf Minute,
hour by hour, day by
Stunde
day.
Auf
we
Stunde. Wir erwarteten
the
den Tod.
Because,
wir sahen so viele Menschen,
so
wie sie starben.
People.
Hunger, Mord.
And you know, by starvation or by the killing, and
und ich selbst kann
I
es
myself,
noch immer nicht glauben, dass ich noch am Leben
I don't
bin.
Believe I cannot live until now.
So geht das Leben weiter in Kambodscha mit den Einflüssen aus der Vergangenheit, der französischen Kolonialzeit, dem Vietnamkrieg, von Pol Pot hinein in eine Zukunft, die kaum einer kennt im Land am großen, weiten Mekong.